Ja, und dann haben wir ja nicht nur den Thomas, sondern auch diesen jungen Mann hier. Er ist ein Ostfriese. Ja? Vater, willst du noch ein Stück Brot? Viele kommen an Bord. Ja, aus Leer, Ostfriesland. Er ist dort geboren, aber er hat lange, lange Zeit in Berlin gelebt. Ne? Eigentlich bist du viel mehr Berliner wahrscheinlich wie Ostfriese. Bisschen mehr noch, ne? Ja. Aber nicht nur, ich glaube, du bist ganz schön herumvagabundiert, was ich so mir sagen habe lassen. Ja, als E-Gitarrist, ja. Und wir haben gestern uns unterhalten und haben, und der Nico hat sich beklagt, unser Nico hat sich beklagt da hinten, ja, dass wir keine E-Gitarristen haben, so wenig E-Gitarristen unter den Jugendlichen. Und dann hat er einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, sag den Jungs, die Gitarristen kriegen die hübschesten Mädels. Vielleicht ist das ein kleiner Ansporn, ne, Gitarre zu lernen. Ja, gut. Aber heute geht es ja um Ehe und Zusammenhalt in der Ehe. Und ich habe mir dann auch sagen lassen, du hast ziemlich spät geheiratet. Stimmt das?
Ja, mit 40.
Mit 40?
Vorher war es nicht möglich.
Vorher war es nicht möglich. Und warum war das nicht möglich vorher? Komm jetzt, und du weißt, also wir sind hier im Gottesdienst, ja, da muss man ehrlich sein, ja.
Okay, ich mache das ganz, ganz kurz. Eigentlich ist es eine abendfüllende Geschichte. Und ich war in meinem vorigen Leben, war ich als Gitarrist unterwegs weltweit und habe für irgendwie Rocksternchen, Schlagersternchen gespielt. Und
für wen hast du denn alles gespielt?
Denen wollen wir jetzt keine Ehre geben. Aber wir geben die Ehre Jesus, right? Amen. Amen. Und das ging alles ganz gut und so, bis zu einem Moment, wo ich irgendwie eine ganz tiefe Leere in meinem Leben gefühlt habe. Und ich bin dann noch ein paar Jahre rumgezogen und irgendwann kam dann der Moment, wo ich mit einer Cessna über Helgoland abgestürzt bin. Ja. Und das, zwei Wochen später, ich wohnte in Berlin, bin ich rausgegangen und die Straße hat sich bewegt und ich dachte, ich falle hin und. Ich mache das ganz kurz jetzt, ja. Also, ein Arzt hat gesagt, ich hätte ein starkes Drogenproblem, was nicht stimmt. Und der andere hat gesagt, ich habe einen Gehirntumor. Also, ja, aber geholfen hat mir niemand. Letztendlich war ich dann in meiner Wohnung und habe dann abends im Bett gelegen und habe dann gebetet, so wie meine Mama mir das beigebracht hat. Ja. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja. Und dann habe ich noch einen Zusatz hinzugefügt, Herr, wenn du mich heilst, weil es war ganz schlimm, ich konnte nicht mehr aus der Wohnung gehen, gar nichts. Ja. Wenn du mich heilst, dann suche ich mir eine Gemeinde. Ja? Und ab dem Zeitpunkt wurden die Symptome, gingen immer mehr zurück. Ich war zwar noch nicht vollständig geheilt, aber es ging zurück. Ja? Und ich konnte mich auch wieder draußen bewegen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe mir keine Gemeinde gesucht. Ja? In diese Zeit hat mich dann damals Martin Pepper angerufen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Also ich habe den damals nicht gekannt. Und hat mich gefragt, sag mal, du bist doch Gitarrist, alle erzählen von dir, kannst du nicht mal für mich spielen? Ich spiele hier in Berlin und habe einen großen Auftritt. Okay, hab ich gesagt, gar kein Problem. Zu der Zeit sah ich noch ein bisschen anders aus, also ich hatte lange blonde Haare, gefärbt, schön blond, in Leder, Rockstar, okay. Ich habe da ein bisschen mit dem Martin geprobt und so weiter und der hatte ja auch sehr rockige Stücke zu der Zeit halt, ne. Und ich bin dann in die Gemeinde auf dem Weg. Dort fand dann dieses Konzert statt. Ich bin dort dann hingefahren und es war eine Fabriketage. Für mich war das auch nicht erkennlich, ob das jetzt eine Gemeinde ist oder nicht. Wir haben dann aufgebaut, dann waren wir Backstage. Da war ein Percussionist, der in Russland Ballett studiert hatte. Und der hat dann den Musikern Ballettschritte beigebracht. Und die haben dann getanzt und haben dazu in Sprachen gebetet. Und ich habe auf dem Tisch gesessen und dachte immer, was nehmen wir für Drogen? Ja, ich konnte es echt nicht wechseln, also, tut mir leid. Also, ja. Und habe ich den Martin gefragt, sag mal, wenn wir auf der Bühne sind, ja, was möchtest du denn, dass ich tue, wenn ich solistisch unterwegs bin? Da hat er zu mir gesagt, tu doch das, was in dir ist, ja. Ja, und dann fingen wir an zu spielen, links und rechts kamen Mädels mit Fahnen, ich bin erstmal 3 Schritte wieder zurück. Und immer, wenn ich ein Solo gespielt, bin ich vorne an die Bühne gegangen und habe die Gitarre hoch und habe da meine Capriolen, so wie ich das gewohnt war halt, ne. Und ich, vis-à-vis saß Herr Magis, der Pastor der Gemeinde, und der guckte schon immer ganz komisch. Ja. Und irgendwann kam dann, während dieses Auftritts, kam dann der Moment, der mich ein bisschen berühmt gemacht hat in Berlin. Deswegen habe ich dir auch gestern gesagt, überleg dir gut, ob ich jetzt was erzähle. Ich habe Durst gekriegt. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich hinten in meinem Verstärker vom letzten Gig noch eine halbe Dose Bier hatte. Und die habe ich dann auf der Lobpreisbühne gekillt. Ohne an was Böses zu denken. Also wirklich. Also mir war dieser Moment, ich habe gemerkt, auf einmal atmosphärisch verändert sich was. Ja. Aber der Wolfram Magis ist dann nachher noch zu Martin gegangen und hat gesagt, die Musik hat ihm gut gefallen, aber ob er den Gitarristen von der Reeperbahn geholt hätte. Ja. Ich breche hier mal eine ganz starke Lanze für den Martin Pepper. Der hat mich einfach gelassen, dass ich zu mir hingekommen habe, mir irgendwelche frommen Sprüche ins Ohr, sondern er hat mich einfach gelassen. Martin sagte zu mir, in einer halben Stunde gibt's Geld. Deswegen war ich auch da. Und in einem Restaurant. Und ich bin in dieses Restaurant gekommen und da habe ich meine Frau kennengelernt. Mit der ich jetzt 20, deswegen die Geschichte, mit der ich jetzt 20 Jahre verheiratet bin. Und ab diesem Moment war ich in einer Gemeinde. Und das ist das Wesen Gottes. Das ist auch okay, du hast mir das versprochen, ich ziehe dich, aber ich setze noch einen Punkt drauf. Ich setze dir noch ein Geschenk drauf. Ja? Das wollte ich einfach nur loswerden. Alles klar? Amen.
Okay, dann haben wir ja noch ein ganz junges Ehepaar. Manuel und Steffi. Ich habe da vor kurzem geheiratet, jetzt sind schon ein paar Monate her. Und anscheinend ist auch eure Ehe fruchtbar geworden, genauso wie bei den Bruckners. Und wie ist es so, das Zusammenleben, ihr Lieben? Hast du gemerkt, dass die Steffi ganz anders ist wie du? Oder der Manuel, ganz umgekehrt?
Ja, wir haben uns schon gekannt, als wir geheiratet haben. Aber es ist schon anders.
Aber Zusammenleben aber ist doch nochmal anders, ne?
Ja, aber es ist schön.
Ist schön, ja.
Man muss auch dazu sagen, jetzt geht es eigentlich erst so richtig los, weil die Steffi im Hotel gearbeitet hat und immer Nachtschicht hatte und ich tagsüber in der Arbeit war. Also wir hatten uns eigentlich immer nur von 2 Uhr nachts bis 7 Uhr früh gesehen. Jetzt das erste Vierteljahr, das war natürlich, ja. Es heißt es aber, wie gesagt,
okay.
Jetzt haben wir uns eingespielt, ja.
Ihr habt ja gar keine Zeit gehabt zu streiten und sowas, ne?
Richtig.
Ja, gut. Ja. Okay, gut. Also wünsche ich euch alles Gute. Und wir gehen mal zu den nächsten Paar, ein älteres Ehepaar, nehme ich mal einfach mal so, Karl-Heinz und Gabi. Jetzt kommen die harten Fragen. Habt ihr schon mal gestritten?
Nie.
Nee, du darfst nicht lügen.
Eine Lüge, ja.
Darf nicht lügen. Ja, habt ihr schon mal gestritten? Und und es hat ja trotzdem anscheinend funktioniert, sonst würdet ihr hier nicht hier sitzen. Ja, was ist euer Rezept? Oder wie habt ihr das Ganze dann bewältigt? Ja, manche zerstreiten sich ja und die leben dann wie Hund und Katz an verschiedenen. Da kann ein Haus ganz groß werden, ne?
Gute Frage, ja. Ich sage mal so, manche Juwelen muss man einfach schleifen. Und jetzt, was ich jetzt habe, das ist schon
näher dran.
Das ist schon eine echt gute Sache.
Gute Sache. Und Gabi, wer ist der Versöhnlichere von euch zwei?
Der Karl-Heinz.
Der Karl-Heinz. Karl-Heinz, du bist ein kluger Junge, gell? So sind wir Männer. Der Klügere gibt nach. Und anscheinend hat er auch den wichtigsten Satz gelernt, der für eine gute Ehe notwendig ist, von uns Männern aus. Du hast recht, Schatz. Du hast recht, Schatz. Ja, hier ist ein Pastor, Erich und Frau. Ja, was könnt ihr sagen so über Zusammenhalt? Habt ihr durch schwere Zeiten gehen müssen mal? Gab es schwere Zeiten in eurem langen Eheleben? Wie lange seid ihr verheiratet?
Über 40 Jahre.
Über 40 Jahre. Das ist gut. 40 Jahre habe ich durch euch durch die Wüste geführt und geprüft, was in eurem Herzen sei, sagt das Wort Gottes.
Ja, sagen wir so, wenn man heiratet, wir wussten eigentlich gar nicht, wie man in der Ehe lebt. Wir haben keinen Ehekurs nicht mitgemacht und nichts. Und wir konnten auch nicht Vorbilder von unseren Eltern nehmen, weil ich habe nur ein Vorbild von meinen Eltern genommen. So wie sie leben, möchte ich nicht leben.
Ah, gut.
Das war das einzige Vorbild. Und man war auch vom Religiösen, weil ich schon sehr früh Jesus gefunden habe und alles, eigentlich sehr eingeprägt. Ich habe gemeint, ich bin der Mann, ich sag meiner Frau, was sie zu tun hat, und dann klappt's. Aber es hat doch nicht so geklappt. Heute merken wir, dass wir zusammengeführt sind auf gleicher Augenhöhe, mit gleicher Persönlichkeit, wo das doch ein Punkt ist, den auch Jesus uns in der Ehe, im Zusammenhalt, wir haben oft uns gestritten auch, aber im Zusammenhalt, wir sind doch ähnlicher geworden und haben uns mehr und mehr lieben gelernt und mehr auch gelernt, aufeinander zuzugehen und uns einander anzunehmen.
Halleluja, gut, super, super. Und da hinten, da habe ich jetzt hier noch den Johann und die Erika, die muss ich noch ganz kurz hier sprechen. Johann und Erika haben 13 Kinder, gell? 13 Kinder. Wie schafft man das überhaupt? Wie groß sind eure Bratpfannen gewesen?
Das ist ja so. Ja. Meine Frau hat schon gesagt, nach dem zweiten Kind.
Geh hoch, näher dran.
Meine Frau hat schon gesagt, nach dem zweiten Kind, die möchte gerne 12 Kinder haben.
Okay.
Und hat gefragt, ob ich mit einverstanden bin, da war ich gleich mit einverstanden.
Gut.
Und sind jetzt 42 Jahre verheiratet.
Und was ist euer Rezept für Frieden und Zusammenhalt? Habt ihr da ein Rezept? Was ihr als erfahrenes Ehepaar weitergeben könnt?
Ich liebe meine Frau heute nur so wie am ersten Tag nach der Ehe.
Wow! Ja. Gut. Super. Okay. Gut. Haben wir noch einiges gesammelt? Ich hab noch, ihr guckt doch keinen Film, ich habe noch einen kleinen Clip für euch vorbereitet.
Also meine Frau und ich, wir führen ja eine vorbildliche Ehe. Also wirklich, es ist wunderbar, da gibt es kein lautes Wort, da gibt es kein Gequengel, da gibt es nichts. Wirklich nur schaut sie hinten und schaut sie vorn. Harmonie pur, wunderbar, wirklich. Naja, sicher, bei uns gibt es natürlich auch einmal was, gell? Aber das gibt es ja überall, gell? Letzte Woche zum Beispiel, nein, das war so nett. Da hat meine Frau zu mir gesagt, ja, musst du deine Socken immer auf den Esstischen auflegen, gell? Und alles ist so voll gebröselt, wenn du gegessen hast und ich muss den ganzen Dreck wegräumen, gell? Ich bin doch nicht deine Putzfrau. Da habe ich gesagt, das stimmt, mein Schatz, du bist nicht meine Putzfrau, weil eine Putzfrau, die räumt den Dreck einfach weg und hält dir blöds Maul, nicht? Glaub mir, meine Frau Gemahlin, haut mir den Zindeller mit dem Stadtwappen von Fürstenfeldbruck direkt auf meinen Kürbis hinauf, da hinten, direkt auf den Hinterkopf. Ich habe gleich Sterndl gesehen, gell, mein Diesel. Aber dann habe ich es gepackt, dann habe ich es beim Krawattel gepackt und habe es geschüttelt, gell, geschüttelt wie ein Hund, habe ich es geschüttelt und dann habe ich ein paar solche hineinbetoniert, gell, dann hat es gleich Augen, hat es gleich vertragen, gell. Und morgen, wenn ich sie im Krankenhaus besuche, bringe ich ihr einen Erdbeerkuchen mit. Das habe ich mal auf so einem Papierl von so einem Zuckerwürfel, habe ich das einmal gelesen. Liebe ist, wenn er ihr einen Erdbeerkuchen ins Krankenhaus mitbringt. Das ist doch nett, oder? Ich muss ein bisschen weitermachen.
Wir halten zusammen. Ja, also dieser Clip, der ist doch immer wieder schön, ja, dass einfach auch vieles übertüncht werden kann, natürlich. Ja, dass es große Probleme geben kann und dann einfach man einfach diese Decke der Harmonie drüber macht. Und so wollen wir es ja nicht haben als Christen. Und deswegen irgendwo, ich glaube, dass einfach, wenn es um das Thema Zusammenhalt in der Ehe geht, dass das eigentlich schon vor der Ehe beginnt. Das haben wir vorher auch schon in dem Interview oder Interviews einfach auch mit herausarbeiten können. Es beginnt schon was davor, weil es gibt Voraussetzungen für einen Zusammenhalt einer Ehe. Was würdet ihr sagen? Gibt es Voraussetzungen? Ja, es gibt Voraussetzungen. Und die erste und wichtigste Voraussetzung, ich rede hier zu Christen. Die erste ist der gemeinsame Glaube. Ja, dass der zukünftige Ehepartner gläubig ist. Von daher, ja, war das, was die Bruckners vorhin gesagt haben auch, das ist natürlich die absolute Ausnahme. Dass einfach, ja, man denkt, man kann sich jemanden da aus der Welt holen. In meiner Familie, in meiner eigenen Familie ging das schief. Ja, meine Mutter, die hat dann einen Mann geheiratet, also mein Vater, ein leiblicher Vater, der eigentlich nicht Christ war und aber vorgegeben hat, Christ zu sein. Und dann folgten sehr unschöne Jahre für meine Mutter, bis dann die Ehe geschieden worden ist. Und ja, und wenn es anders läuft, wie gesagt, das ist große, große Gnade Gottes. Deswegen sagt auch das Wort Gottes in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14, zieht nicht am ungleichen Joch. Zieht nicht am ungleichen Joch. Also es ist eine Voraussetzung, die man euch wirklich, die noch nicht verheiratet sind, wirklich ans Herz legen kann. Zieht nicht am ungleichen Joch. Und ich weiß, als Pastor über lange Zeit, kommen natürlich die Jungs und die Mädels, ja, es gibt doch überhaupt keinen Hübschen in der Gemeinde und sowas. Und unter den Christen, die sehen ja alle nichts aus und so. Und die Jungs kommen auch, ne, die sehen alle nichts aus, die Mädels und so. Stimmt nicht, ne? Das stimmt nicht. Dann habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, nicht jeder Christ kann jeden Christen heiraten. Nicht jeder, das passt. Weil es gibt Charakterprobleme. Es gibt Dinge, die leider Dinge, die wir auch in das Christsein mit hineingeschmuggelt haben. Alte Eigenschaften. Und ich habe auch in meiner langen Zeit als Pastor Leute kennengelernt, Christen kennengelernt, ja, die wunderbar beten können, aber Egoisten sind bis unter die Haarspitzen. Und da muss vieles abgeklärt werden. Weil, wenn du einen Egoisten heiratest oder beide noch Egoisten sind, dann ist die Ehe ziemlich zum Scheitern verurteilt. Ja, dann gibt es viele, viele Fragen, die man eigentlich im Vorfeld abklären sollte. Über Sexualität, über den Umgang mit Finanzen, ganz, ganz wichtige Frage. Da gibt es manche Jungs, die heiraten dann Frauen mit einem teuren Geschmack. Ich war letztens in der Slowakei und ein junges Paar und da hat uns der Mann erzählt im Auto, ja, seine Frau, die ist nicht mit 3.000 Euro im Monat zufrieden. Sie will 5.000 Euro haben. Ne, 5.000 Euro will sie haben. Und dementsprechend verhält sie sich dann auch. Ja, und sie hat dann sich entzogen in der Ehe.
Also sie hat dann die sexuelle Bremse reingehauen, um ihn gefügig zu machen. Aber beide sind Christen und beide gehen in die Gemeinde. Aber es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass Jungs gern teure Autos haben und sowas und ein Auto nach dem anderen kaufen und sowas. Und heute ist es wirklich auch ein Problem. Ein Problem, wenn du nicht alleine mit deinen Finanzen zurechtkommst, wie soll das funktionieren zusammen? Wenn Schulden Schulden heiraten, wie soll das funktionieren? Ja, Iris und ich, ich habe damals studiert, aber ich habe trotzdem etwas gespart gehabt und die Iris auch. Und da kam Erspartes zu Ersparten zusammen und so soll es eigentlich sein. Und wie gesagt, da gibt es viele, viele Fragen, deswegen haben wir einen sogenannten EBK, Ehebeziehungskurs, wo einfach 100 Fragen gestellt werden, die ganz, ganz wichtig sind. Deswegen ist wichtig, es gibt Voraussetzungen für den Zusammenhalt. Vorher prüfen. Und beten. Und nicht in der Art und Weise beten, dass du ja so betest, hä? Ja. Und in Wirklichkeit willst du nur das hören, was du hören willst. Weil du eben die andere Person so lieb hast und gar nicht vielleicht ein warnendes Zeichen von Gott hören willst. Und deswegen ist auch ganz wichtig, nicht, dass das sofort das sexuelle Feuer entzündet wird. Weil dann geht's ab. Dann, ja, und wenn einfach dieses Feuer schon da ist, ist es ganz schwer, das zurückzunehmen. Und deswegen, ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil wenn es nichts ist, ist auch da wichtig, dass der gegenseitige Respekt auch da ist. Dass die andere Person mir so kostbar ist, dass ich sie nicht verletze, weil wenn dann Sexualität schon mit dabei ist und dann man einen Rückzieher macht, dann wird's sehr, ja, dann wird's, geht es nicht ohne Verletzungen ab. Die Welt sagt, heirate doch nicht die Katze im Sack. Das Wort Gottes sagt, du kannst was im Segen beginnen. Oder es ist von Anfang an ein Mangel an Segen da. Deswegen Beginn. Deswegen ist wichtig, das sind die Voraussetzungen, dass auch dann ein Zusammenhalt da ist, das mit Gott, unter Gottes Führung und Leitung zu beginnen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Bereitschaft, Vater und Mutter zu verlassen. So sagt es ja das Wort Gottes im Psalm Matthäus 19. Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden dann ein Fleisch sein. Aber es gibt die sogenannten Muttersöhnchen. Ich war in den USA gewesen, ein messianisch-jüdisches Ehepaar. Und da war eine ganz, ganz extrem enge Bindung zur Mutter von dem Mann. Und die Mutter, die hat die Frau bekämpft und bekämpft sie heute noch. Und die Ehe ist fast am Scheitern momentan. Also ich kriege von USA immer wieder Hilferufe. Ganz besonders von der Frau, weil die Mutter wirklich quasi die Schwiegermutter ihre schlimmste Feindin ist. Und der Mann sich einfach nicht lösen kann von seiner Mutter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich zu lösen von seinen Eltern. Das sagt das Wort Gottes. Vater und Mutter verlassen und das ganz klar sehen, dass die Frau, die Ehefrau oder der Ehemann der Nächste ist, dein engster und vertrautester ist. Die Ehe ist ein Knoten, an dem viele und vieles ziehen will. Jeder will diesen Knoten aufmachen. Wir leben da in einer Welt, da wird in der gerüttelt, geschüttelt, gebeutelt wird. Und ja, eine Welt, die ausnutzt, eine Welt, die ausnutzt statt unterstützt, auch ganz besonders von der Gesellschaft her, ist ja das
ja, ist eine Ehe nicht mehr geschützt, wie es früher war. Die Situation ist ja in unserem Land, dass jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird. In den Städten, in unseren Städten jede zweite Ehe. Und fast in jeder Scheidung gibt es dann minderjährige Kinder, die damit bestraft sind. 20% Alleinerziehende haben wir. Und eigentlich kommt es einem vor, dass es viel, viel mehr sind. Wir haben unsere Jungs in der Schule gehabt und dann kamen die Freunde nach Hause und da war kaum einer noch da, der von den Freunden, der aus einer gesunden Ehe und Familie kam. Und deswegen ist es wichtig, dass einfach auch dieser Zusammenhang in der Ehe auch gelebt wird und dass wir als Christen eine andere Basis haben. Wir beginnen mit einem Bund, der vor Gott geschlossen wird. Und er ist eigentlich der eigentlich Starke. Und ich möchte einfach nochmal dieses Wort auch euch weitergeben, das eigentlich gar kein spezifisches Wort für Ehe ist, aber in dem alles drinsteckt. Steht in Philipper 2, Vers 1 bis 5. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und das ist das, glaube ich, das ist das Rezept, diese Gesinnung Jesu zu haben, diese Gesinnung nicht für die eigenen Interessen zu kämpfen, dass der andere nicht gesehen wird als Eigentum. Und dass der andere nicht irgendwo, wie es auch vorhin der Erich gesagt hat, ja, dass der Mann nicht sagt, hier, ich gebe vor, die Bibel sagt, die Frau muss sich unterordnen, also ich sorge dafür, dass sie sich unterzuordnen hat. Ja, weil wir Männer dann oftmals vergessen, dass wir unsere Frauen lieben sollen und es ist die Agape-Liebe, mit der wir sie lieben sollen. Das heißt, die sich hingebende Liebe, dann ist auch Unterordnung leicht. Diese Gesinnung Christi ist eben das nicht dieses Egoistische. Und ich denke, wir alle sind auf dem Weg, auch wir Christen, wir in einer christlichen Ehe. Auch da kann es ja Probleme geben im Zusammenhalt. Und das ist ja, da ist ja eine ganze, ganze Menge, die da mitspielen. Ja, das Egoismus haben wir ja schon gesagt, aber auch Verwandte und Kinder können Schwierigkeiten bringen. Können Uneinigkeit in eine Ehe hineinbringen. Kinder haben das sehr schnell raus, wenn Vater und Mutter nicht eins sind. Unsere Jungs hatten da keine Chance. Wir haben immer eine Phalanx gebildet. Ja, aber auch beispielsweise Kleinlichkeit. Diese Erbsenzählerei in den Ehen. Ja, du hast das und du hast dir das gekauft und da muss ich mir ja da auch kaufen. Jede kleinste Kleinigkeit wird zum Problem. Und da müssen wir wegkommen. Diese Großzügigkeit, diese Gnade, die Gott gibt, die von Jesus ausgeht. Lasst uns gnädiger sein. Lasst uns gnädiger miteinander umgehen. Und nicht beständig nachtragen und nicht beständig Kleinigkeiten irgendwo groß machen. Es kann auch eine Menge Gleichgültigkeit reinkommen im Laufe einer langen Ehe. Es kann wirklich eine Beziehung einschlafen, dass man einander nicht mehr viel zu sagen hat. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, lassen sich die Leute scheiden. Und deswegen ist wichtig, Ehe ist wie ein Garten, der bewässert werden muss, der versorgt werden muss, der gepflegt werden muss. Und natürlich die vielen auch falschen Gewohnheiten. Ich meine, ich denke, wir als Christen haben jetzt nicht das Problem, dass die Männer dann in die Kneipe gehen. Ja? Das sind vielleicht Vereinzelte, die das tun. Und in der Kneipe ist dann mehr die Heimat wie das Zuhause. Aber auch unter uns Christen, unter Männern, ist immer wieder ein Thema. Ja, das Rotlichtviertel ist nur ein Mausklick entfernt von uns. Na, und dann... Pornografie ist vor allen Dingen der Sexkiller Nummer eins in einer Ehe. Wenn das da in diese Richtung geht, ist es interessant, dass eigentlich dann wirklich Sexualität in der Ehe regelrecht zerstört wird. Aber auch andere Dinge. Sport kann zum Beispiel zum Götzendienst werden, auch unter uns Christen. Und dass man da keine Zeit mehr füreinander hat. Und es gibt auch das Einschlafen der Sexualität. Deswegen sagt auch die Bibel ganz klar, entzieht euch einander nicht. Und ich weiß, noch damals war ich kurz vorm Heiraten und da wartest du natürlich, dass einfach auch da, ne, freust du dich schon drauf. Und dann hat damals mein bester Kumpel in Erlangen, ein Mitstudent, der war schon länger verheiratet, hat gesagt, du Eckhard, pass auf, du, später, jetzt hast du großen Drang, aber später, da musst du dich entscheiden, da müsst ihr Dates machen. Wir müssen entscheiden. Und es ist wahr. Ich denke irgendwo, dass jeder, der irgendwo in einer langen Ehe ist, da kommt es nicht selbstverständlich. Da ist so viel zu tun. Da ist so viel Dinge, ja, in der Welt. Und die nehmen dann einem die Kraft weg, nehmen einem die Zeit weg. Und dann muss man sich entscheiden, auch Ehe und Sexualität in der Ehe zu pflegen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, jeder Eheseelsorger wird diese Frage stellen, wenn es Eheprobleme gibt. Eins ist mir wichtig. Wir haben es nicht in der Hand. Wir haben das Thema, wir halten zusammen. Aber in Wirklichkeit ist es Gott, der uns die Kraft gibt, zusammenzuhalten. Es geht nur mit Gott. Geschwister, es geht nur mit Gott. Und schaffe diese Basis. Du kannst es nicht alleine. Keiner von uns, ja, kann es alleine schaffen. Weil wir einfach Menschen sind. Weil wir unsere Charakterschwächen haben. Weil man in einer Ehe sich herrlich hinters Hemd gucken kann. Stimmt's?
So sieht's aus.
Kann sich herrlich hinters Hemd gucken. Und dann kann es wirklich entstehen, dass einem ein Ehepaar begegnet, das sind die nettesten Menschen der Welt. Zu dir, aber gegeneinander sind sie wie Hund und Katz. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, wir brauchen da Gott. Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen Gottes Kraft. Und es reicht nicht aus, sich zusammenzureißen. Wir können nur zusammenhalten in der Kraft Gottes. Und mein zweiter Punkt ist, dass jeder einfach zur Lösung und einfach zum Nachdenken, dass jeder seinen Teil einbringt. Es kann nicht sein, dass Ehe so läuft, dass einer alles macht und ausgenutzt wird bis auf die Knochen und der andere ja nur profitiert. Das kann nicht sein, sondern Ehe ist ein Team, Ehe ist ein Miteinander. Und es gibt auch leider unter uns Christen einfach Menschen, die den anderen durch Unzufriedenheit, beständige Unzufriedenheit, beständige Nörgelei niederhalten und gefügig machen. Und das sind Methoden der Welt, die unter uns Christen nichts zu suchen haben. Sondern einfach da, ich denke, ja, wichtig ist auch da Teamwork, ein faires Miteinander. Jeder bringt sich ein. Ein jeder habe etwas, sagt das Wort Gottes. Und das Letzte, was ich euch sagen möchte, auch dass Zusammenhalt bleibt und Ehe gelingt,
dass ihr nicht alleine seid, dass ihr nicht alleine bleibt als Ehepaar. Es ist oftmals so, als Pastor habe ich das erlebt, dass welche geheiratet haben und dann ihre geistliche Pensionierung eingereicht haben. Ja, weil sie sich dann so lieb haben und dann das, der jahrelange Wunsch, der ist jetzt in Erfüllung gegangen, ich habe alles und dann kommt noch, ich habe jetzt meine Frau gekriegt oder meinen Mann gekriegt und dann kommt noch das Kind dazu und ein Haus und dann haben wir doch alles und dann brauchen wir nichts mehr. Es stimmt nicht. Irgendwann mal wacht man auf und sieht, oh, wir haben alle Freunde verloren. Oh, ja, wir sind irgendwie alleine. Macht das nicht, sondern seid Teil einer Gemeinde. Seid Teil, ja, wo andere auch Ehe leben. Und in einer Gemeinde, wir sind eine Gemeinde mit 4 Generationen, ja, da gibt es Vorbilder, da gibt es Menschen, die einfach jahrzehntelang ein gutes Eheleben leben. Und das ist immer etwas besonders Schönes, das zu sehen. Nehmt euch Vorbilder und bleibt nicht für euch alleine. Sucht euch Freunde, sucht euch befreundete Ehepaare. Dieses Miteinander, das bringt auch eine Weite in eure Beziehung hinein. Und dann wird auch der Zusammenhalt klappen. Und meine Frage ist, ja, ganz besonders einfach die Ehepaare sind, wollt ihr weitermachen, wollt ihr es anpacken? Wollt ihr Philipper 2, wollt ihr das ernst nehmen, wollt ihr diese Gesinnung haben, die Jesus auch hatte? Wollt ihr diese selbe Liebe haben und diese Einmütigkeit, eines Sinnes sein? Und seid ihr bereit, dass ihr euch einander hingebt? Dann steht auf, dann sagt, gebt doch heute Signal. Und sagt, ich will da. Und wenn du heute alleine bist und deinen Ehepartner zu Hause hast, du kannst dich trotzdem hinstellen, kannst dich entscheiden. Und ich möchte einfach dafür auch noch beten. Und Vater im Himmel, du siehst, es sind viele aufgestanden. Und Herr, wir bekennen das. Wir sind bedürftig. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein Wirken in unserer Ehe hinein. Und Vater im Himmel, ich bitte dich ganz besonders für die Paare, wo der Ton schon ein bisschen rau geworden ist über die Jahre hinweg. Wo einfach der Lack auch irgendwie ab ist. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du einfach da Veränderung schenkst. Erweckung schenkst in der Ehe. Erneuerung schenkst in der Ehe. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass einfach das, wie es der Johann vorhin gesagt hat, dass Männer ihre Frauen noch lieben wie am ersten Tag und auch umgekehrt. Herr, dass das Feuer der ersten Liebe, dass das wieder brennt. In Jesu Namen. Einmal für dich und auch füreinander. In Jesu Namen. Und Herr, ich segne von hier aus jedes Ehepaar. In Jesu Namen. Seid gesegnet und ich stelle euch unter dem Schutz des Allerhöchsten. In Jesu Namen. Amen. Amen.